dann haben wir eben die tatsächlich tödlichste Grenze der Welt, auch jetzt noch.
Das heißt, die Regeln, die wir hatten in der Diplomatie, werden natürlich komplett ausgehebelt. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Die Türkei kam zur EU und hat gesagt, wir bieten euch an, ab einem Stichtag Leute zu nehmen. Dann ist dieses Problem als das explosive politische Thema für Rechtsextreme drastisch entschärft.
2+2=4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Ja, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von 2+2=4, der Europa-Podcast. Der Titel dieser Ausgabe: Welche Migrationsabkommen nützen und welche nicht? In unserer ersten Folge vor genau einer Woche haben wir gesprochen über das Ergebnis der Bundestagswahl, was jetzt schnell passieren kann und wahrscheinlich auch muss in den Koalitionsverhandlungen. Und wir sind zu der vielleicht überraschenden Erkenntnis gekommen, dass Union und SPD sich gar nicht so sehr verbiegen müssen, um beim Thema Migration einen Konsens zu finden. Das wäre sogar wichtig, denn wie die vergangenen Tage gezeigt haben, die Welt dreht sich weiter und zwar schnell. Wir brauchen in Deutschland eine handlungsfähige Regierung. Aber bevor wir über Deutschland und das Thema Österreich und das Thema Migration sprechen, müssen wir natürlich auch das besprechen, was hier in den vergangenen Tagen in Washington DC passiert ist und welche Schockwellen davon auch in Berlin angekommen sind. Deswegen erstmal hallo Gerald und Grüße über den Atlantik.
Ja, hallo Philipp und Grüße wieder mitten aus Berlin.
Ja, es ist eine Mischung aus Schockstarre und das Leben geht weiter. Irgendwie so kann man die letzten Tage zusammenfassen. Aber Gerald, du hast diesen Moment natürlich zwischen Zelensky und Trump und Vance im Weißen Haus auch mitverfolgt. Du hast darüber viel geschrieben, auch auf X. Du hast eine Analyse dazu gemacht. Aber was ist in deinen Augen da am Freitag eigentlich genau vorgefallen?
Ja, also ich glaube, dass es doch interessant ist, wie sich in Deutschland ein relativ starker Konsens herausbildet, bis hin zu Friedrich Merz heute, wo der Konsens ist, dass das eben nicht etwas ist, was man wieder ausbügeln kann. Es lag nicht an der Kleidung von Zelensky, der keinen Anzug trug. Und es war auch nicht ein diplomatisches Fehlverhalten des ukrainischen Präsidenten, sondern es war tatsächlich ein Sichtbarmachen von Entwicklungen, die schon seit Wochen, ja Monaten laufen und vermutlich, das werden wir natürlich nicht beweisen können, auch eine Falle. Denn Zelensky einzuladen und so lange, das ist ja ungewöhnlich, eine Pressekonferenz im Weißen Haus, der Vizepräsident saß da, andere Journalisten haben schon aggressive Fragen gestellt, so lange das Gespräch laufen zu lassen und dann relativ plötzlich gegen Ende des Gesprächs im Grunde genommen die Schlüsselaussage von Trump war dann, wir haben einen Deal da, nimm ihn an oder wir sind draußen. Also wir, die USA. Und das hat Trump ja dann nochmal wiederholt, kurz danach, vor Reportern, als er gesagt hat, ich verstehe Zelensky nicht, er kritisiert immer nur Putin. Putin this, Putin that. Warum nicht einfach Frieden machen? Und das ist natürlich eine total absurde Position aus Sicht nicht nur der Ukraine, sondern auch der Europäer. Denn sie ist der Kulminationspunkt von Wochen, in denen Trump und seine Leute, Vance und Musk und andere und die ihnen nahestehenden Medien, 2+2=3 gesagt haben. Oder 2+2=5. Also Zelensky und die Ukrainer sind Diebe, die Geld stehlen, Geldwäscher, deren Waffen in Südamerika landen. Sie sind Diktatoren, die keine Wahlen abhalten wollen, die Meinungsfreiheit unterdrücken. Sie waren schuld an der Invasion. Sie wollen keinen Frieden. Sie sind schuld an allem. Und wenn nur Zelensky sagen würde, er will Frieden und nicht mehr, wie manche auf einmal behaupten, 1 Million seiner unschuldigen Landsleute in den Tod treibt. Wenn also nur Zelensky sagt, okay, ich will nicht mehr kämpfen, dann bricht der Friede aus. Diese unglaublichen, fast absurden Unterstellungen haben wir von der Spitze des Weißen Hauses jetzt die letzten Wochen und Monate gehört. Und das bedeutet eigentlich ein dramatisches Fazit. Man kann sich auf Amerika nicht mehr verlassen, auf diese Administration, also auf diese Regierung. Sie ist kein Faktor, der zu einem Frieden führen kann, denn ihre Vorstellung von Frieden ist es, Zelensky und die Ukrainer unter Druck zu setzen, nichts anzubieten im Gegenzug und eigentlich Putins Forderungen als die Forderungen Amerikas zu präsentieren. Und das ist dramatisch.
Würdest du sagen, dass Deutschland angemessen reagiert hat? Die ersten Stimmen, die wir gehört haben aus Deutschland, zum Beispiel von Friedrich Merz, aber auch von anderen, auch auf der Ebene der Europäischen Union, eine große Solidarität. Dann ist Zelensky nach Großbritannien gereist, hat dort eine große Solidarität erfahren und auch ganz konkrete Zusagen bekommen. Ist es das, was wir jetzt brauchen? Ist das realistisch oder steckt dahinter noch viel mehr, dass wir uns auch eingestehen müssen in Europa, ohne die USA wird es auch schwer, wenn wir gerade diesen Partner verlieren? Ich meine, das tut ja auch weh, das zu sehen, was hier gerade passiert mit dem transatlantischen Verhältnis.
Ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Es gibt sehr viele, zum Teil wohlmeinend, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass hier etwas zerbricht, was jahrzehntelang ja unglaublich gut funktioniert hat für beide Seiten. Ein transatlantisches Verhältnis auf der Basis gemeinsamer Werte. Das darf man nicht vergessen, nicht nur Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat, integriert hat, liberale Demokratien gestärkt hat, sondern auch noch in den 90er Jahren mit amerikanischer Führung nach jahrelangem Versagen der Europäer die Balkankriege beenden konnte und auch dann noch einmal die Erweiterung von EU und NATO voranzutreiben. Das war ein gemeinsames transatlantisches Projekt, das für alle von Estland bis Rumänien, aber auch davor schon für Deutschland bis Italien, für Generationen die Grundlage von Wohlstand und Freiheit und Frieden war. Und jetzt sich einzugestehen, dass wir eine Regierung in Washington haben, die genau das zerstören will, die das allerdings schon seit Jahren offen sagt. Also Elon Musk hat schon 2022 heimlich mit Putin verhandelt. Das Wall Street Journal hat darüber berichtet. Donald Trump hat schon 1987 gesagt, er ist eigentlich ein Gegner der NATO. Der jetzige Vizepräsident hat schon 2022 gesagt, als er noch im Kongress war, ihm ist eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert. Und neben der Ukraine eben auch die Angriffe auf die Europäische Union. Das zu sehen, das tut weh. Und ich glaube, es gibt da jetzt drei Lager, drei Theorien. Die eine Theorie ist die von denen, die sagen, vielleicht kann man ja, wenn man sich nur richtig verhält, wenn man mit Trump Angebote macht, wenn man ja vielleicht einen Anzug anzieht und ihm nicht widerspricht, ihm Dinge ins Ohr flüstern, ihn beeinflussen. Er weiß ja nicht, was er will. Es gibt einen Kampf im Weißen Haus und kluge europäische Diplomatie kann den zu unseren Gunsten noch umlenken. Also ich halte das für vollkommen unrealistisch. Die zweite Theorie halte ich für viel überzeugender, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit, so wie Orban in seiner zweiten Amtszeit und so wie in Polen PiS in ihrer zweiten Amtszeit, sich jetzt mit Leuten umgeben hat, die das machen, was er will, und dass diese Leute ein Projekt haben. Und die dritte Theorie vielleicht ganz kurz noch, ist vielleicht die gefährlichste. Das ist die von Leuten, die sagen, ja, Trump will ein anderes Europa, er will den alten Westen nicht, aber vielleicht ist das ja gut. Auch die sehen wir in Deutschland, in den Medien. Leute, die dann sagen, vielleicht ist das ja richtig so zu sagen, Putin ist nicht mehr der Hauptfeind sind muslimische Migranten. Und vielleicht ist es ja richtig, das, was Elon Musk über das Zerschlagen von staatlichen Institutionen sagt. Und vielleicht ist einfach nur der neue Trend das, was wir in den USA sehen, und wir passen uns lieber an, was natürlich auch für manche materielle Vorteile bringt. Also Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen sehen, das erste Lager, das man mit Trump weiter verhandeln kann, wird, glaube ich, erkennen, weil es da viele gibt, denen es ja wirklich um die Sache geht, dass das nicht funktionieren wird. Aber das dritte Lager, die sagen, passen wir uns an. Opportunismus ist grenzenlos. Wie übrigens ja auch, und das ist meine Frage an dich, wie ist das eigentlich in den USA? Also wie reagieren, du bist ja in Washington mitten im Geschehen, wie reagieren eigentlich alle, die um dich herum, die das sehen, was da jetzt gerade passiert? Also die Professoren an deiner Uni, deine Studenten, deine Mitstudenten, Studentinnen, wie sehen die das?
Also das Interessante ist, es gab natürlich auch an meiner Uni Trump-Wähler. Nicht so viele, aber die gab es, mit denen ich auch gesprochen habe, schon vor November und deswegen auch damals relativ schnell gemerkt habe, dass es für Kamala Harris auch schwer wird, weil es doch mehr Leute gibt, auch die für Trump gestimmt haben, auch an solchen Institutionen, auch an solchen Universitäten. Aber selbst diese Trump-Wähler, die sind schockiert, was da passiert ist in den ersten 40 Tagen dieser Regierung. Ich würde sagen, die Vehemenz, mit der das passiert, überrascht einige. Und vielleicht der interessanteste Punkt ist, ich werde ja unterrichtet von vielen Diplomaten, also ehemaligen Diplomaten, also Menschen, die, also Schwergewichte, die in Russland gedient haben für die USA, die im Irak waren, die im Nahen Osten waren, also die viel gesehen haben, die Kriege gesehen haben, die den Irakkrieg gesehen haben, die den Afghanistankrieg gesehen haben. Und das sind Leute mit viel Erfahrung und selbst die sagen, dass das eine neue Qualität hat. Und dass die Diplomatie natürlich auch mit Füßen getreten wird. Also das heißt, die Regeln, die wir hatten in der Diplomatie, werden natürlich komplett ausgehebelt. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ein Punkt noch, was interessant war, was für mehr Gesprächsstoff gesorgt hat, als ich gedacht hätte, war, als die USA zusammen mit Russland gestimmt haben auf Ebene der Vereinten Nationen. Das war ja vor ungefähr einer Woche, dass die USA zusammen mit Russland gegen einen Entwurf gestimmt haben für eine Resolution, weil dieser Entwurf zu kritisch war gegenüber Russland. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war es auch das erste Mal seit 1945, dass die USA zusammen mit Russland auf Ebene der Vereinten Nationen gestimmt haben. Also auch hier sieht man, dass sich etwas verändert hat und das beschäftigt die alten Diplomaten und es beschäftigt auch die angehenden Diplomaten, die jungen Menschen, die zwischen 21 und Ende 20 sind, die darauf gehofft hatten, jetzt in den diplomatischen Dienst zu gehen, die auch darauf gehofft hatten, in das Entwicklungsministerium der USA zu gehen, was ja letztlich jetzt abgeschafft wurde. All das sehen die und ich glaube, dass die USA hier auch eine Generation an möglichen Diplomaten verlieren wird, weil die natürlich auch teilweise die Lust verlieren, für so eine Regierung Diplomatie zu betreiben.
Gibt es Leute, die das gut finden, irgendwen, der das rechtfertigt in deiner Umgebung? Und zweitens gibt es Leute, die sagen oder sich überlegen, wie stoppen wir das? Oder ist das wirklich nur ein, man steht und sieht zu, wie hier Trump und seine Leute ein System zertrümmern?
Also ich glaube, man muss es so ehrlich sagen, wie es nur geht. Ich glaube, im Moment wird zugeschaut, ja, das ist so. Also ich stelle fest, dass viele sagen, warten wir mal ab, was in 2 Jahren passiert bei den Midterm-Elections. Aber ich halte das für eine veralterte Hoffnung. Also so etwas hat man gesagt vor 10 Jahren, als man unzufrieden war mit den ersten 100 Tagen einer Präsidentschaft und man sich gedacht hat, jetzt zahlen wir es den Demokraten oder den Republikanern dann 2 Jahre später im Kongress heim. Das ist so eine alte Denke. Ich weiß gar nicht erstens, ob überhaupt die Republikaner nach 2 Jahren so viel verlieren werden in den Midterm-Elections. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist, wo sind die jungen Leute und generell die Menschen, die vor einigen Monaten noch auf den Straßen waren und auch in den Universitäten protestiert haben, ja auch vollkommen zu Recht teilweise auf die Straße gegangen sind, wo sind die jetzt? Und ich kann mir das nur erklären, auch mit einer Angst, die es gibt. Also vor 3, 4 Monaten konnte man natürlich in diesem Land protestieren und demonstrieren, ohne Sorge, dass da etwas passiert ist mit einem. Und das hat sich natürlich auch grundsätzlich verändert. Also diese 40 Tage Trump haben natürlich auch geschafft, dass den Menschen Angst auch eingejagt wird. Und natürlich auch Menschen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben hier im Land, auch diese Menschen haben Angst. Das heißt, es hat sich in der Stimmung auch etwas grundsätzlich verändert. Und wenn du mich fragst, was kommt als nächstes? Ich sehe gerade eher eine Schockstarre und eher ein Zusehen. Ich höre wenig von den Demokraten. Ich höre wenig von Demonstrationen von Menschen, die sich gegen diese Trump-Politik, die dagegen etwas unternehmen. Vielleicht kommt das alles noch, ich hoffe es. Aber im Moment, glaube ich, sind die Leute erstmal schockiert und warten ab, was als nächstes kommt.
Und dass Trump jetzt vor allem mit Dekreten operiert, ja gar keine Gesetze, obwohl er eine Mehrheit hat mit seiner Partei, überhaupt gar keine Gesetze vorschlägt, einfach die Gesetze bricht, ist ja auch ein Zeichen von Verachtung auch an die eigenen Leute. Also wir werden sehen. Aber bis jetzt sieht es ja nicht sehr aus, als würden Kritiker im Kongress den Mut und einen Plan haben, irgendwie das zu stoppen.
Gerald, du hast letztes Mal den Satz gesagt, wenn die Parteien der Mitte beim Thema Migration nichts anbieten und keine Lösungen finden, vor allem dann gewinnen Leute wie Donald Trump oder die AfD Wahlen. In den USA ist das der Fall. Donald Trump ist an der Macht. In Deutschland hat die AfD über 20% bei der vergangenen Bundestagswahl geholt. Und in Österreich hat die FPÖ die Wahl gewonnen. Aber es ist zu keiner Koalition gekommen im ersten Anlauf. Im zweiten Anlauf ist es jetzt zu einer Koalition gekommen. Das heißt, man kann eigentlich sagen, es ist sozusagen nochmal alles gut gegangen. Das ist natürlich die halbe Wahrheit, nur über die sprechen wir ja gleich. Aber es gibt einen Koalitionsvertrag zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos. Und lass uns kurz über Österreich sprechen, bevor wir dann auch zu unserem Thema Migrationsabkommen und sichere Drittstaaten auch kommen. Also ich habe das Dokument mal überflogen, diesen Koalitionsvertrag. Auf den ersten Blick, und vielleicht liege ich damit aber auch falsch, scheint es mir so, als ob das Thema Migration und Asyl sehr prominent drin ist, aber bei einigen Dingen natürlich auch auf das EU-Recht verwiesen wird. Also ist das so ein bisschen auch der Schlüssel für Deutschland, dass man sagt, man kann das auf nationaler Ebene gar nicht lösen, man braucht die EU?
Ja, also vielleicht, weil ja nicht alle die österreichische Politik so genau verfolgen, zur Erinnerung, wir hatten im letzten September Wahlen und tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik, also seit dem Zweiten Weltkrieg, hat eine rechtsextreme Partei, die FPÖ, diese Wahlen gewonnen. Und das ist jetzt eine Partei, die ist so radikal, ich nenne sie eine identitäre Partei, weil es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den Positionen der radikalsten Identitären und dem Parteiprogramm, auch dem Wahlkampfprogramm der FPÖ. Allerdings regiert sie schon in vielen Koalitionen, in mittlerweile 5 der 9 österreichischen Bundesländer. In der Steiermark hat sie auch Wahlen gewonnen und stellt auch zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs in der Steiermark den Landeshauptmann, also wieder Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Und nach diesem Schock, also die FPÖ gewinnt die Wahlen, gab es die Koalitionsverhandlungen und dann liefen die für einige Monate und der Mann, der die geführt hat, der ehemalige Bundeskanzler Karl Nehammer, hat ja gesagt, er macht keine Koalition mit der FPÖ und dann scheiterten sie. Und dann sah es wirklich so aus, Nehammer trat zurück, ein neuer Parteichef der christdemokratischen ÖVP sagte, okay, dann müssen wir mit der FPÖ verhandeln. Und es begannen Verhandlungen mit der realistischen Perspektive der FPÖ. Ehemalige Innenminister und Parteichef Herbert Kickl wird Bundeskanzler. Und es war erst in diesen Gesprächen, als auch manchen in der ÖVP klar wurde, es gab viel Druck, auch zum Teil aus Teilen der Industrie, die gesagt haben, wir können viel, was wir wollen, besser durchsetzen mit der FPÖ. Aber erst in den Gesprächen wurde dann klar, wie radikal die FPÖ eigentlich ist. Also ich habe gesehen, Teile des nicht beschlossenen Koalitionsvertrags zwischen ÖVP und FPÖ, also zwischen den Christdemokraten und den Rechten. Und da standen Dinge drin wie, also wir behalten uns vor, bei auch europäischen Gerichtsentscheidungen, ob wir die umsetzen wollen oder nicht. Dem konnte die ÖVP natürlich nicht zustimmen. Und so gelang es in letzter Minute und viele altgediegene ehemalige ÖVP-Politiker, und ich kenne einige, die sich dann sehr eingesetzt haben hinter den Kulissen, die gesagt haben, jetzt vor diesem europäischen Hintergrund eine Regierung zu haben mit einem Bundeskanzler, der rechtsradikal ist, wäre für Österreich eine Katastrophe und für Europa auch. Und dann hat in letzter Sekunde die ÖVP das Ruder herumgerissen. Und der Auslöser war die Migration und vor allem die Frage des Innenministeriums. Also man hatte sich schon über einiges geeinigt, aber die ÖVP hat gesagt, das Innenministerium können wir der FPÖ nicht geben. Und dann kam es nach diesem Schock erstaunlicherweise zu relativ schnellen, konstruktiven Gesprächen, zum Glück zwischen den Sozialdemokraten und Christdemokraten. Und dann haben sich auch noch die Liberalen, die dritte Partei, angeschlossen. Die haben jetzt auch Minister, zum Teil sehr kompetente. Die Außenministerin ist die Parteichefin der Liberalen. Und dann gab es diesen Koalitionsvertrag. Und das Interessante ist, der Koalitionsvertrag zeigt uns eigentlich genau, welche Gefahren, welche Chance wir jetzt haben. Also das ist vielleicht...
Okay, interessant, ja. Sag mal ein paar von diesen Gefahren und ein paar von diesen Chancen, damit wir sozusagen über den österreichischen Koalitionsvertrag dann Richtung Deutschland kommen.
Ja, also die wichtigste Chance ist, dass dieser Koalitionsvertrag, und ich zitiere das mal, betont, Österreich wird seinen internationalen Verpflichtungen der Menschenrechtskonvention, der Flüchtlingskonvention nachkommen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber mit der FPÖ nicht mehr. Da steht auch der Hinweis auf Berücksichtigung der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs. Auch das ist etwas, was die FPÖ nicht will. Aber es steht auch, dass man, und das ist das Gefährliche, Asylanträge im Inland auf null reduzieren will. Es gibt allerdings kein Instrument, wie man das erreichen kann. Außer, und das ist das wirklich Interessante, mehrmals wird hier hingewiesen auf umfassende Kooperation mit Drittstaaten zur Verhinderung von irregulärer Migration, nicht nach Österreich, sondern nach Europa. Und diese Hinweise, dreimal in dem Koalitionsvertrag, der Hinweis auf Kooperation mit Herkunft- und Transitstaaten, Verhandlung von, wie wird das hier definiert, innovative Konzepte mit Drittstaaten, das ist also die ganze Diskussion über Abkommen, die dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst in die EU kommen. Das ist interessant, weil in Österreich keine Sekunde überlegt wurde, diese Zurückweisungen an den österreichischen Grenzen, die ja in Deutschland mal diskutiert wurden, wir haben es das letzte Mal besprochen, durchzuführen, weil man in Österreich weiß, das ist gegen Europarecht. Also die Diskussion über einen Notfall, das wurde auch in Österreich diskutiert, will man eine Ausnahme vom EU-Recht einfordern? Hinter den Kulissen ging es da hoch her. In letzter Sekunde wurde das abgebogen, aber da ging es nicht um Abweisungen an der Grenze, sondern um Aussetzen von jedem Familiennachzug, was auch gegen EU-Recht verstößt. Und auch da war die Formulierung, die Anwendung der EU-Notfallklausel, falls notwendig, unter Berücksichtigung der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs. Also im Grunde genommen sagt diese Koalition, wir setzen auf sichere Drittstaaten, wir hoffen, das wirkt. Wenn das nicht wirkt, dann wird die Diskussion über Notfallklauseln und Aussetzen von EU-Recht wohl wieder hochkommen. Aber in der Zwischenzeit tun wir es nicht. Und das ist natürlich eine Chance, auch für Deutschland. Denn wenn Deutschland einen ähnlichen Koalitionsvertrag hat und dann Deutschland und Österreich an diesen sicheren Drittstaatsabkommen arbeiten, die beide Länder brauchen, also das Problem nicht an der österreichischen oder deutschen Grenze zu lösen, sondern an der Außengrenze der EU, dann hätten wir hier wirklich im Grunde den Arbeitsauftrag beim Bereich Migration auch für die nächste deutsche Regierung.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Also jetzt sind wir ja drin beim Thema sichere Drittstaaten. Also ich habe die letzten Tage natürlich selber nochmal nachgeschaut, was ist überhaupt ein sicherer Drittstaat? Und viele, glaube ich, haben das Wort oft oder die beiden Wörter oft mal gehört. Das ist ein kontroverses Thema. Es wird viel besprochen. Es ist vor allem letztes Jahr auch viel besprochen über das Großbritannien-Abkommen, was da sozusagen am Ende dann doch nicht geklappt hat, werden wir auch noch mal kurz sprechen. Aber gucken wir mal ganz kurz darauf, erstmal die einfache Frage an dich, Gerald. Was ist überhaupt ein sicherer Drittstaat?
Also unser Ziel bei dieser Diskussion ist es ja, die Frage zu beantworten, lässt sich irreguläre Migration in die EU reduzieren, was ja große Mehrheiten fordern, ohne die Menschenrechte und die Flüchtlingskonvention und die Menschenwürde zu verletzen. Und das bedeutet eigentlich, die Frage stellt sich, wie kann man verhindern, dass Menschen sich auf den Weg machen, in großer Zahl, irregulär in die EU zu kommen. Also man will Leute aufnehmen, aber man will nicht, dass sie einen Schmuggler bezahlen, in ein Boot steigen und über das Mittelmeer nach Italien, Griechenland oder Spanien kommen. Und die Idee des sicheren Drittstaats ist zu sagen, man reduziert drastisch den Anreiz, diese Reise zu machen, indem man sagt, ab einem Stichtag, und das ist absolut zentral, und das gibt es bei den anderen vielen Migrationsabkommen, die wir haben, nicht. Der Stichtag ist der Schlüssel für den Erfolg.
Und der Stichtag ist wichtig, damit wir es wirklich verstehen, ist wichtig, weil man sagt, ab diesem Tag, ab diesem Datum gilt das.
Ja.
Das ist sozusagen entscheidend, auch natürlich für die Außenwirkung, für die Kommunikation zu sagen, ab dem Datum X tritt das hier in Kraft.
Ja, und das ist deswegen so wichtig, weil sichere Drittstaatsabkommen nur funktionieren können, wenn sie schnell funktionieren, wenn also sehr, sehr schnell das Signal verstanden und geglaubt wird und dann Menschen aufhören, in die Boote zu steigen. Denn wenn man jetzt sagt, ab dem 1. April dieses Jahres, jeder, der dann aus Libyen, Tunesien nach Italien kommt, wird gerettet von europäischen Schiffen oder kommt an, die kommen ja nicht unerkannt an, wird aufgenommen, aber die Asylverfahren finden dann in einem ostafrikanischen oder nordafrikanischen Land statt, das allerdings, darauf kommen wir ja gleich, ein sicherer Drittstaat sein muss. Da gibt es Kriterien, das kann nicht irgendein Land sein, das kann nicht Libyen sein, das kann nicht, heute kann es auch nicht Tunesien sein. Aber wenn wir sagen, ab diesem Tag, jeder, der dann in ein Boot steigt, wird dorthin gebracht für das Verfahren, dann wissen wir aus den Erfahrungen mit solchen Abkommen, wenn das glaubwürdig ist, dass dann sehr wenige in die Boote steigen. Das heißt, man muss dann auch nicht sehr viele Menschen in diesen Drittstaat bringen. Also die Australier haben das zweimal gemacht, 2001 und 2013. Beide Male verkündet, ab jetzt bringen wir die Leute, da gab es Abkommen mit zwei souveränen Staaten, Papua-Neuguinea und der Inselrepublik Nauru. Ab diesem Moment bringen wir die Leute dorthin. Und Australien hat dann nur eine kleine Zahl, insgesamt knapp über 2000 Personen, bei beiden Versuchen, das zu machen, dorthin gebracht. Und die Zahl der Menschen, die kamen, ist sehr, sehr schnell auf null gefallen. Im Falle der EU-Türkei-Erklärung 2016 war es so, es gab den Stichtag 18. März 2016 und im April, Mai, Juni, Juli danach ist die Zahl, die kam, war 3% der Zahl in den 3 Monaten vor dem Stichtag. Also der Effekt war dramatisch, weil die Menschen das geglaubt haben. Und geglaubt haben sie es, weil es direkt nach dem Stichtag auch Rückführungen gab. So, und jetzt ist die entscheidende Frage, es sind 3 Kriterien. Erstens, schaffen es europäische Staaten, die ankommen, aufzunehmen, aber auch festzuhalten. Das ist nach EU-Recht ja möglich, aber dann muss sehr, sehr schnell festgestellt werden, darf man sie in den sicheren Drittstaat bringen. Und das darf man dann, wenn zweitens diese sicheren Drittstaaten sicher sind. Das heißt, dort wird man menschenwürdig aufgenommen, behandelt, hat Zugang auch zu einem fairen Asylverfahren. Und das muss man sicherstellen. Das ist nicht leicht, das kann man natürlich machen. Aber drittens muss der sichere Drittstaat das wollen. Also man muss etwas anbieten. Und wenn man diese Bedingungen hat, und dann kann man das jetzt ausprobieren, ob im zentralen Mittelmeer oder im Atlantik oder ein neues Abkommen mit der Türkei, dann kann man irreguläre Migration mit ein paar sicheren Drittstaaten in die EU insgesamt drastisch reduzieren, ohne Menschenrechte zu brechen. Und dann kann man auch die Kontrollen in der EU wieder aufheben. Denn wenn im Jahr nicht mehr 200.000, 300.000 Menschen über alle Grenzen irregulär in die EU kommen, sondern 50.000, wie noch vor wenigen Jahren, dann ist dieses Problem als das explosive politische Thema für Rechtsextreme drastisch entschärft.
Jetzt sagen natürlich einige Leute, ja, aber dieses System ist unmenschlich, weil man sozusagen Migration verhindern will. Was würdest du sagen insgesamt, was sind die wichtigsten Argumente? Weil es ist ja so, du sagst ja vollkommen zu Recht, es geht ja nicht nur um die Begrenzung von Migration, es geht auch darum, dass man versteht, dass durch solche Abkommen man Leben rettet, weil ja weniger Menschen auf ihrem Weg in die EU zum Beispiel ertrinken oder sterben auf ihrem Weg in die EU. Das heißt, muss man das noch deutlicher erklären, dass es bei solchen Abkommen auch darum geht, dass diese Grenze, die ja, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber es war jedenfalls mal der Fall, dass die EU-Außengrenze eine der tödlichsten Grenzen der Welt ist, dass man das auch verändern kann durch solche Abkommen.
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, obwohl ich da viel gelernt habe und manche Illusionen hinter mir gelassen habe. Aber ich glaube, dass man viele der Kritiker überzeugen kann, solange man klarstellt, dass hier eben keine Standards ignoriert werden. Also wenn ich sage, Leute, die derzeit aus Libyen kommen und die jetzige Politik der Europäischen Union besteht darin, im Grunde genommen Libyen oder Tunesien Geld zu geben, das sind die Abkommen, die wir da haben, das sind keine sicheren Drittstaaten und auch keine sicheren Drittstaatsabkommen, man gibt ihnen Geld und sie sollen die Leute irgendwie stoppen. Stoppen, zurückbringen, im Falle Tunesiens, wir erinnern uns an die Bilder, in der Wüste aussetzen, im Falle Libyens einsperren. Und die, die es aber schaffen, die kommen dann nach Italien und bleiben. Und das ist ein Anreiz, es zu probieren. Und dann haben wir eben die tatsächlich tödlichste Grenze der Welt, auch jetzt noch, mit jedes Jahr tausenden Toten. Also 2016, 4.600 Tote in einem Jahr im zentralen Mittelmeer, in dem Jahr mit den meisten Seenotrettungsschiffen im zentralen Mittelmeer. Also die haben sehr viele Leben gerettet. Trotzdem sind über 4.600 Menschen ums Leben gekommen. Wenn man das verhindern will, dann wissen wir, Leben retten ist wichtig, aber reicht nicht. Wir müssen weniger Anreize bieten, dass Leute in Boote steigen. Ich glaube also, dass man sagen kann, es ist auch eine moralischere Politik zu sagen, wir bieten, so wie Kanada, Kontingente an. Übrigens auch im österreichischen Koalitionsvertrag steht, Österreich setzt sich für ein Kontingentsystem mit Orientierung an den Integrationskapazitäten ein. Also das entscheidet man dann politisch. Wie in Kanada. Das kann auch großzügig sein. Man nimmt Männer, Frauen und Kinder, die Schutz brauchen, auf, legal, ohne ihr Leben zu riskieren. Aber man verhindert das Schleppermodell. Und man muss dazu sagen, diejenigen, die wir nicht überzeugen können damit, sind die, die sagen, jeder Mensch hat das Recht, ob er oder sie Schutz bekommen oder nicht, sich das Land auszusuchen. Und diese Diskussion habe ich oft geführt. Die sagen, es ist unmenschlich, jemanden, der aus Nigeria oder Senegal oder Irak kommen will an der Grenze, dann in ein anderes Land zu schicken. Weil die Person will ja dort nicht hin, sagen wir nach Kenia oder Senegal oder Ruanda. Aber die Rechtslage ist klar. Man kann sich sein Land nicht aussuchen, indem man Schutz bekommt. Also Schutz ist ein Menschenrecht, dass man prüft, ob die Person sicher ist oder nicht, wenn man sie zurückschickt. Aber das Land aussuchen darf man, kann man sich nicht, denn das wäre ja ein anderes Prinzip, das Prinzip der vollkommen offenen Grenzen. Jeder in der Welt kann sich dann aussuchen, einzuwandern. Und es gibt eben keine Demokratie der Welt, die das ermöglicht, weil das Mehrheiten nirgendwo wollen. Aber Schutz garantieren, indem man etwa sichere Asylverfahren anderswo etabliert, das wäre möglich. Und jetzt glaube ich, dass das die moralischere Vision wäre. Es gibt allerdings natürlich auch diejenigen, die sagen, gute Asylverfahren gibt es nur in Deutschland oder Österreich. Hier gibt es Asylanwälte, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Die verstehen ihr Geschäft. Es gibt eine Asylbehörde mit Ressourcen, es gibt Gerichte. Und nirgendwo anders kann man feststellen, ob jemand Schutz braucht. Aber das ist ein fatales Argument für den globalen Flüchtlingsschutz, denn das würde ja bedeuten, Wer es nicht unter Lebensgefahr nach Mitteleuropa schafft, der kriegt nirgendwo Schutz. Und wenn man aber sagt, wir bauen gemeinsam mit einem erneuerten, reformierten UN-Flüchtlingshilfswerk die Kapazität für Asylverfahren in solchen sicheren Drittstaaten aus, sodass es dort eben ein faires Verfahren gibt, dann ist ja das auch ein Schritt hin zu mehr Asyl in anderen Teilen der Welt. Und wenn man dann Kontingente hat, hätte man ein Modell für ein nicht tödliches Flüchtlingssystem, das auch, und das ist ja auch letztlich entscheidend, politisch nicht dazu führt, dass wir rechtsradikale Parteien haben, die überall Wahlen gewinnen und die Menschenrechte insgesamt in Frage stellen oder ignorieren wollen.
Wenn du jetzt eine Checkliste machen müsstest, 5 Punkte, um so ein sicheres Drittstaatsverfahren in ein Gesetz zu gießen, also auch mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen, die ja bald losgehen. Es wird gerade sondiert. Das Thema sichere Drittstaaten steht zum Beispiel auch ganz prominent im Wahlprogramm der CDU/CSU drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie dieses Thema auch in diesen Koalitionsverhandlungen besprochen wird und die große Frage, ob auch die SPD so einem Modell dann am Ende zustimmen kann. Aber wenn du jetzt sagen würdest, hier sind 5 Punkte, die müsst ihr beachten, weil das sonst nicht funktioniert. Also wir werden ja in einer der nächsten Folgen auch über Großbritannien sprechen und auch die Frage, was hat da eigentlich dazu geführt, dass das nicht geklappt hat. Also Großbritannien hatte ja die Idee, so ein ähnliches Modell zu machen mit Ruanda, wurde groß in den Medien auch diskutiert, ist dann grandios gescheitert, hatte viele Gründe. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, hier, liebe Koalitionsverhandler, sind 5 Punkte, die müsst ihr beachten, dann klappt das Modell.
Ja, und damit wende ich mich auch jetzt im Kopf, denke ich dann immer, wen man überzeugen muss. Also ich las vor kurzem ein Interview mit Thorsten Frey von der CDU, der sagt, man will sichere Drittstaaten, aber das ist irgendwie längerfristig. Und ich glaube, das ist falsch. Man müsste darauf setzen, man kann hier sehr schnell Resultate erzielen, wenn man genau weiß, worauf es ankommt. Und ich hatte auch Gespräche mit SPD-Ministerpräsidenten Stefan Weil in Niedersachsen, der war vor kurzem in Hannover und auch danach. Und er sagt, ja, im Prinzip, er will ja auch eine humane Kontrolle. Aber ist das umsetzbar? Und wiederum, ich sage, wenn man die richtigen Punkte abhackt, dann ist es umsetzbar. Und ich kenne auch den Chef der Asylbehörde, des BAMF, Sommer, der ebenfalls bei einer Diskussion mit mir in Heidelberg gesagt hat, ja, aber da müsste man ja Hunderttausende woanders hinschicken. Das wird nie funktionieren. Und wiederum, da hat er recht. Die 5 Punkte, auf die es ankommt, und wir schreiben gerade eine Checkliste genau dazu, die stellen wir auch online. Wie könnte Deutschland mit anderen in diesem Jahr dazu kommen, dass sichere Drittstaatsabkommen die gleiche Wirkung haben wie 2001, 2013 Australien und 2016 in der Ägäis mit der Türkei? Punkt 1, man braucht ein Abkommen. Also man braucht ein anderes Land, da sagt man, will es machen. Okay, findet man so ein Land? Es gibt sehr viele Länder, die, als man sie angesprochen hat, bereit waren. Die EU hat das bis jetzt aber noch nie probiert, weil es bis jetzt keinen Konsens gab, dass man das will. Also was bietet man einem Land an? Ich nehme jetzt ein Land, Ostafrika, Kenia. Wenn man dem Land anbietet, Erleichterungen bei den Reisen für die eigenen Staatsbürger, dass man es leichter macht, Visa zu bekommen, Stipendien, Entwicklungshilfe, Bekämpfung der extremen Armut, Unterstützung in verschiedenen Bereichen, die auch für ein Land wie Deutschland von Interesse sind. Man nimmt einfach Geld in die Hand, man bietet aber auch etwas an, was den Bürgern dieses Landes das Gefühl gibt, man nimmt sie ernst. Man macht es leichter auch für den Austausch. Man kann sogar Staatsbürgern dieser Länder dabei helfen, wenn das die Regierung dort will, Stipendien oder Arbeit, Ausbildung in Europa. Man kann das anbieten. Also mehr Mobilität für Länder in Afrika, die mit uns kooperieren. Wenn man das attraktiv genug macht, und wie gesagt, wir bräuchten 3, 4 solche Länder in Afrika, dann sollten wir zu einem Punkt kommen, wo mehr Länder das wollen. Mhm. Das ist der erste Punkt.
Also die von sich aus sagen, das ist für uns ein guter Deal, wir würden gerne mit Deutschland genau. So ein Abkommen schließen.
Mhm. Genau. Und das ist ja, darüber reden wir später noch einmal, ja gelungen mit der Türkei 2016. Die Türkei kam
zur EU und hat gesagt, wir bieten euch an, ab einem Stichtag Leute zu nehmen. Und das wäre eigentlich das Ziel dieser Diplomatie, vorzusondieren, nicht dass Europäer, nicht dass der nächste Bundeskanzler in ein Land Afrikas fährt und sagt, wir würden fordern, wir hätten gerne, sondern dass man vorher schon Gespräche führt, das haben wir damals viel gemacht mit den Türken, dass die erkennen, wir bieten das an in der Erwartung und wir wissen schon vorher, dass die andere Seite das dann auch darauf eingehen wird, auf unsere Forderungen. So, also Punkt 1, das Abkommen. Punkt 2, das Land braucht dann natürlich auch vor Ort die Fähigkeiten, Leute aufzunehmen. Wie gesagt, es geht ja nicht um große Zahlen. Ruanda hatte geplant...
Wegen des Stichtags.
Wegen des Stichtages und wegen der Wirkung. Ruanda hatte geplant, ein paar tausend Menschen höchstens aufzunehmen. Das kann, muss man natürlich vorher finanzieren, aber das kann man. Also afrikanische Länder sind natürlich, oder andere Staaten sind natürlich in der Lage, auch mit Unterstützung, am Anfang einige hundert, dann einige tausend Menschen unterzubringen. Wobei man sagen muss, dass diejenigen, die man dorthin bringt, die kein Asyl wollen, die eigentlich irreguläre Migranten waren, die sich Hoffnung machten, aus Bangladesch gibt es viele, die nach Italien fuhren, die eigentlich nicht nach Kenia wollen oder nach Ruanda, denen bietet man sofort an den Rückflug nach Hause mit der Botschaft, sagt dort, dass diese Route für irreguläre Migration geschlossen ist. Die würden ja nicht bleiben. Aber nehmen wir jetzt an, da ist jemand, der braucht Schutz. Für diese Person muss man vorbereiten. Das ist Punkt 2. Die Aufnahme, die Bedingungen, das auch Finanzierung für einige Jahre, dass diese Person Schutz erhalten kann. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Schutz automatisch. Viele afrikanische Länder geben Leuten, die aus Nachbarländern kommen, prima facie, ohne individuelles Asylverfahren Schutz. Das hat Ruanda zum Beispiel angeboten, also einfach einen Status zu geben, jeden, der dorthin gebracht wird. Oder man macht ein nationales Asylverfahren unter Beteiligung von zum Beispiel auch Asylrichtern, Beamten aus Ländern, die jetzt schon glaubwürdige Asylverfahren machen, wenn das noch nicht glaubwürdig ist. Oder drittens der UNHCR, die UNO macht die Asylverfahren in Übereinstimmung mit dem Land vor Ort. Das geht alles. Also das ist ein lösbares Problem, dort glaubwürdig festzustellen, ob diese Person Schutz braucht oder nicht. Der dritte Punkt ist das Asylverfahren. Der vierte Punkt ist, dass in dem EU-Land, um das es geht, ab dem Stichtag, und das haben die Engländer nicht gut gemacht mit Ruanda, man vorbereitet ist, Leute, die dann zu kommen, für einige Wochen festzuhalten. Also das ist natürlich wichtig. Das Signal muss sein, ab jetzt ist das kein Weg mehr, um einfach unterzutauchen und in der EU zu bleiben. Festzustellen, hat diese Person individuelle Gründe, warum man sie nicht in den sicheren Drittstaat für das Asylverfahren schicken kann. Dazu braucht es Verfahren. Und das muss man organisieren, dass das binnen weniger Wochen funktionieren kann. Das ist zum Teil nationales Recht. Also wie schnell die Gerichte oder Berufungsinstitutionen, Dänemark kriegt das sehr schnell hin. Man muss das aber so organisieren, dass es für die Ersten, die ankommen, glaubwürdig, überzeugend, aber eben auch schnell funktioniert. Und das Entscheidende ist, man muss nicht prüfen, ob diese Leute Schutz in ihren Ländern brauchen. Also ist der Afghane in Afghanistan verfolgt, sondern man muss nur prüfen, ob es einen Grund gibt, dass diese Person nicht in den Drittstaat gebracht wird, weil sie zum Beispiel dort nicht sicher wäre. Und wenn man das hat, die Vorbereitung in Italien oder Griechenland, und da können andere EU-Staaten helfen, dann ist der letzte Punkt die Kommunikation. Sowohl die Kommunikation gegenüber denen, die man ja abhalten will, in die Boote zu steigen, als auch in dem sicheren Drittstaat und in der EU. Dass man klar sagt, Achtung, wir werden uns hier an die Menschenrechte halten. Das ist kein Versuch, Leute einfach zurückzustoßen. Aber es ist auch ein moralischeres System, es ist legitim und es ist für alle eine Sache, wo sie einen Vorteil davon haben, inklusive die Leute, die Schutz brauchen, denn wir bieten legale Kontingente an. So, das ist die Checkliste. Der allererste Punkt ist aber, dass man es im EU-Recht ermöglichen muss. Und da kommt ein Vorschlag, in diesem Monat von der Kommission eine Änderung im EU-Recht zu machen. Und wenn die deutsche Bundesregierung das unterstützen wird, und das dann schnell durch die europäischen Institutionen geht, dann kann man eigentlich parallel dazu schon beginnen mit den Vorbereitungen für diese Checkliste.
Gerald, noch eine letzte Frage zum Schluss. Wenn wir uns jetzt diese Checkliste anschauen, diese 5 Punkte, die du da jetzt aufgeschrieben hast, die wir jetzt einreichen würden in die Koalitionsverhandlungen, würdest du sagen, dass das Thema sichere Drittstaaten ein sogar ganz entscheidendes ist für diese Verhandlungen und letztlich auch für den Erfolg der nächsten Jahre, um das Thema irreguläre Migration nicht nur anzugehen, sondern dabei auch Erfolg zu haben und dann, wenn wir noch eine Schleife weiterdrehen, um damit auch zu sichern, dass wir in der nächsten Zeit nicht noch mehr Zustrom erleben in Richtung AfD auch in Deutschland?
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt 2 Gefahren. Eine Gefahr ist, dass wir einen Koalitionsvertrag haben und diese Gefahr ist, glaube ich, jetzt geringer als vor einigen Wochen noch, der zum Beispiel sagt, wir wollen jetzt in Deutschland EU-Recht aussetzen, also die berühmten Zurückweisungen an der Grenze von allen, wo man eine Notlage erklären muss. Das halte ich für gefährlich, weil Deutschland da ein Beispiel geben würde, das andere imitieren würden, die dann auch EU-Recht aussetzen. Und nicht alle haben ein Problem, das würden auch Parteien zum Angriff auf EU-Recht an sich verwenden. Österreich hat es nicht gemacht bis jetzt, Deutschland muss das vermeiden. Aber die zweite Gefahr ist, man hat einen guten Koalitionsvertrag, also im Sinne von, man setzt sich Ziele, man agiert im Rahmen des Rechts, aber er wirkt nicht. Also man hat Maßnahmen, aber am Ende hat man keine Kontrolle. Das war ja die Geschichte Österreichs in den letzten 10 Jahren. Das wird auch mit dem jetzigen österreichischen Koalitionsvertrag, ist das eine Gefahr. Wir sehen jetzt gerade die unberechenbare Situation in Syrien. Es wird jetzt beginnen Kämpfe zwischen Drusen und der syrischen Regierung in Vororten von Damaskus. Israel stellt sich militärisch, ist aktiv im Süden Syriens, stellt sich auf die Seite der Drusen. Wenn andere Minderheiten beginnen, sich aufzulehnen gegen die Regierung, wir wissen nicht, wie es in Syrien weitergeht. Und Syrer sind bei weitem die größte Zahl der Menschen, die irregulär nach Österreich und Deutschland kommen, vor allem in diese beiden Länder. Wir brauchen also eine größere Strategie, darüber werden wir sicher noch reden. Wenn es aber nicht gelingt, die irreguläre Migration zu reduzieren, dann fürchte ich, dann hat diese österreichische Regierung und auch die nächste deutsche Regierung diese letzte Chance verpasst. Also das absolut Zentrale wird sein, Maßnahmen zu finden, die wirken können und eben keine Maßnahmen der Rechtsextremen sind, weil die Menschenwürde, das Recht auf Asyl, aber nicht sich das Land auszusuchen, und die Menschenrechtskonvention und EU-Recht nicht gebrochen werden. Und dafür halte ich das für die zentrale Frage. Und man wird sehen, ob die SPD und die CDU hier diesen Sprung machen und dann mit anderen in Europa ein humanes System der Kontrolle hinbekommen, anstatt der derzeitigen tödlichen und oft auch inhumanen Grenzen Europas.
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein komplexes Thema. Deswegen ermutigen wir Sie auch, dass Sie uns Ihre Fragen auch schicken, zum Beispiel per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse 2+2=4@esiweb.org. Wir haben die E-Mail-Adresse natürlich unter jedem Podcast verlinkt. Schauen Sie bei Instagram auch bei uns vorbei, 2+2=4. Auch da beantworten wir gerne Ihre Fragen. Das wäre schön, wenn Sie sich melden. Ja, Gerald, kommen wir noch zu unseren letzten Minuten des Podcasts, in denen du ja immer ein Buch vorstellst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Letztes Mal hast du natürlich das Buch von George Orwell 1984 vorgestellt, auch weil unser Podcast ja 2+2=4 heißt und da gibt es eine sehr, sehr interessante Verbindung zu diesem Buch. Welches Buch hast du heute für uns dabei, Gerald, und warum?
Ja, also wie gesagt, Orwell ist so ein Buch, das kennt natürlich jeder, aber das haben die meisten in der Kindheit gelesen und dann wieder vergessen. Ich möchte auch ein paar ältere Bücher vorstellen, die uns helfen, die Gegenwart, diesen Moment zu verstehen. Und ich las erst vor kurzem wieder ein Buch, das ich schon vor langer, langer Zeit gekauft hatte. Edward Lucas, ein Journalist, lange in Moskau, davor auch in den baltischen Staaten, für den Economist, auch für die BBC. Und er hat ein Buch geschrieben, Der kalte Krieg des Kremls,
The New Cold War im Englischen, aber es gibt das Buch auch auf Deutsch. Und das erschien 2008. Und wenn man da heute zurückblickt, und ich erinnere mich an Diskussionen, ich habe Ed Lucas auch erlebt in Diskussionen, wo er dann gewarnt hat vor dem, was in Russland passiert, Putin und das System, was er aufbaut, wo er sagt, das wird eine Gefahr für ganz Europa und wo ihn Leute belächelt haben. Ah, der übertreibt, das ist ein kalter Krieger, er macht Angst ungerechtfertigterweise, ist er vielleicht russophob, also all die Vorurteile. Und wenn man das Buch heute liest, dann muss man einfach zugeben, er hatte recht. Weil was er hier sagt, und ich zitiere nur kurz, er sprach über den Moment 2006, als Politkovskaja, die Journalistin Anna Politkovskaja, die in Tschetschenien geschrieben und über die Menschenrechtsverbrechen Putins in dem Zweiten Tschetschenienkrieg viel berichtet hat, als sie ermordet wurde 2006 in ihrem Wohnhaus vor dem Aufzug. Und im gleichen Jahr 2006 der Mord an dem ehemaligen russischen Agenten mit Polonium, radioaktivem Polonium in London. Und Lucas beschreibt dann, die beiden Morde und die Reaktion des Kremls darauf sind symptomatisch für das Thema seines Buches, der Kalte Krieg des Kreml. Es geht um die direkte Bedrohung, die Russland nicht nur für seine eigenen Bürger, sondern auch für Außenstehende darstellt. Im Ausland war man unaufmerksam und selbstgefällig, teils bedingt durch Begehrlichkeiten und Wunschdenken, teils durch Ablenkung auf andere Schauplätze der Weltpolitik. Das hat sich schon in den 30er Jahren als kostspieliger Fehler erwiesen. Und dann schreibt er, was mich am meisten verblüfft, ist die fehlende Bereitschaft des Westens zuzugeben, was sich da abspielt. Also nicht hinsehen, Wunschdenken, die Menschenrechtsverletzungen im Land nicht als Gefahr zu sehen für das, was dieses Land für die Welt im Äußeren bedeutet. Wunschdenken über Putin und vielleicht, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, auch Wunschdenken über das, was MAGA und Trump in Amerika bedeuten, anstatt der Wirklichkeit ins Auge zu sehen und uns darauf vorzubereiten.
Ein wirklich gutes Schlusswort, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Das ist auch das, was wir ein bisschen mit diesem Podcast versuchen wollen, auf Ebene der Fakten zu sprechen und auf Ebene der Realität. Und ich glaube, da werden wir eine große Aufgabe noch haben in den nächsten Wochen. Es wird viel passieren in Deutschland und wie wir ja jetzt, glaube ich, auch wissen, auch sehr viel passieren in den USA. Und in Russland auch. In unserer nächsten Folge, in der dritten Folge, sprechen wir ganz explizit auch über Großbritannien und wir sprechen auch über die Frage, wie man eigentlich in Europa dieses große Thema Migration lösen und besprechen kann. Das wird die dritte Folge unseres Podcasts 2+2=4. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und ich sage vielen Dank, Gerald.
Vielen Dank und Grüße aus Berlin an dich und an alle Zuhörer.
Das war's für heute von unserem Podcast. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.